Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi Podcast.
Hallo, hier ist der Peter. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben Christian und ich gemeinsam mit unserem tollen Team von Schmitz Hi-Fi eine ganz besondere Folge für euch. Wir waren zu Gast bei Günther Paula, also zu Gast in den heiligen Hallen der Stockfish Records Studios. Also, macht euch bequem, dreht die Anlage oder eure Kopfhörer auf und erfahrt aus erster Hand, wie es dazu kam, dass der Name Stockfish Records zu einem Synonym für herausragende Aufnahmen geworden ist. Ihr kennt das von uns. Wir haben dieses Gespräch in zwei Teilen aufgenommen. Im ersten geht es um die Entstehung der Stockfish Records Studios und des Labels, unter dem dann die Künstler veröffentlicht werden. Und im zweiten Teil geht es um die verschiedenen Abhörlautsprecher. Es geht um verschiedene Merkmale von Schallplattenpressungen. Und wir haben über die drei Arbeitsbereiche gesprochen, in die das Studio räumlich unterteilt ist. Außerdem gibt es am Ende von Teil 2 noch eine Überraschung für euch. Also, macht's euch bequem, viel Spaß beim Hören, los geht's!
Hallo Günther, schön, dass wir bei dir sein dürfen.
Hallo. Du, hallo.
Ich bin immer noch total geflasht, eben hier angekommen. Und dann sieht man an der Tür draußen schon dieses Stockfish-Logo. Und ich habe mir das alles hier viel kleiner vorgestellt. Ich bin total begeistert.
Ja, absolut.
Wir haben uns auf dem Hinweg hier schon unterhalten und ein bisschen überlegt, was stellen wir denn jetzt nun mal für Fragen, wenn wir schon mal bei Stockfish Records sitzen. Und die erste Frage wäre, Günther, wie bist du zur Liebe zur Musik gekommen? Wie ist das Ganze entstanden?
Ja, ich habe seinerzeit in Braunschweig Verstärker gebaut für Musiker. Die gab es damals nicht. Jedenfalls gab es schon Mischpulte, aber jedenfalls nicht einen Verstärker, wo also nur eine Gitarre und ein Gesang drauf war.
Ach ja.
Und da habe ich die ersten gebaut für verschiedene Leute, Ray Austin und dann auch für Hannes Wader und so weiter. Und so kam ich mit den Leuten ins Gespräch, mit den Fokis.
Ja.
Und das war nicht lange hin, hat mir die Musik so gefallen, dass ich sage, das ist meine Musik. Mhm. Und ich werde also versuchen, das mal aufzunehmen. Und habe mir dann also die erste, was war denn, Tascam, eine Zweispur gekauft, das erste Mischpult gebaut mit 7 Kanälen, was für ein Wahnsinn, wozu braucht man 7 Kanäle? Und dann kamen also die ersten Aufnahmen auf mich zu, das war Werner Lämmerhirt, ich weiß nicht, ob der Name noch jemand etwas sagt.
Wir haben im Laden eine CD von ihm liegen.
Ja. Das ist also einer der ersten Gitarristen aus Berlin, der auch mit Hannes Wader auf Tour war, ist ein Fingerpicker, ein sehr begabter, guter Mann. Und da haben wir also die erste Aufnahme gemacht. Ich habe kein Studio gehabt, wir haben das auf dem Land bei einem Freund im Wohnzimmer gemacht. Mhm. Und das ist auch sehr schön geworden, das Ding, 10.000 Miles hieß das Ding, die Aufnahme. Und wir hatten natürlich Nummer eins, keine Ahnung, wie man ein Cover macht, wie man das Ganze überhaupt unter das Volk bringt. Aber es hat sich dann so ergeben. Und zuerst brauchten wir natürlich ein Label, einen Namen.
Ja, klar.
Die Guten waren vergeben, Sony und wie sie alle hießen. Und wir fanden keinen Namen. Das kann man sich kaum vorstellen, dass man an einem Namen für ein Label scheitert.
Das ist für eine Band, das ist schwierig.
Ja, und wir saßen da mit meinem damaligen Mitteilhaber. Wir haben nichts zu teilen gehabt, aber wir saßen da und in einer Griechener Kneipe und wir wussten nicht, was wir machen sollten. Und da kam Hansi, hieß der, auf die Idee, lass uns das örtliche Telefonbuch geben.
Nee.
Wir stoßen mit dem Finger hinein in die Seiten und den dümmsten Namen, den nehmen wir. Und das war Jürgen Stockfisch.
Nicht dein Ernst.
Okay. Ja. Ich habe Stockfisch eingegeben ins Navi und dann habe ich erst gemerkt, dass das ein Name ist, weil da kam ein Zahnarzt oder so raus.
Okay.
Ja. Ja, das war Jürgen Stockfisch. Und er war natürlich nicht besonders begeistert, dass er jetzt plötzlich Anrufe bekam, wie er denn an diese Platte geraten könnte oder so. Aber der hat das dann mit Humor genommen. Ich glaube, er hat eine andere Nummer gekriegt und einen Namen, keine Ahnung.
Und, zu welchem Zeitraum hat sich das
vor 50 Jahren, sagst du, vor 50 Jahren oder 60 Jahren.
Ja, ja.
Ich habe kein Zeitgedächtnis. Und das war die erste Platte. Das war also Werner Lämmer, 10.000 Miles.
Ja.
Und die Branche, damals gab es ja auch schon einige Plattenfirmen, die also mehr mit dem Schlager beschäftigt waren, haben gesagt, das kann doch nichts werden. So ein Gedaddel da und das komische Gesinge da und so. Ne? Ja, bei uns gefällt das. Und Dann kam also der absolute Kracher, diese Platte und die zweite von ihm, die haben wir zusammen 115.000 Mal verkauft.
Nee.
Das war so, okay. Hit war das, kann man sagen.
Der Wahnsinn.
Und die anderen Kollegen von den großen Firmen konnten es nicht fassen, aber konnten natürlich auch nicht mitziehen. Das war nicht ihre Branche. Mhm. Sie kannten niemanden und keiner hätte ihnen vertraut. Mhm. Ne, da waren alles nur Schlagerfuzzis am Start und das ist eine ganz andere Szene.
Ja, ja.
Und so fing das an. Und dann ging also eine Aufnahme nach der anderen. Meine Anlage wurde dann langsam etwas größer, die ich aber noch mitschleppte. Mhm. Studio habe ich dann nie gehabt. Ich bin in anderen Studios manchmal. Als Gast durfte ich mich da auch hinsetzen und so. Und mit Hannes Waders waren dann die ersten 7 Platten, die ich mit ihm gemacht habe. Der Rattenfänger war, glaube ich, die erste. Mhm. Und das haben wir damals in seiner Mühle gemacht, in Strackholt.
Okay.
Das ist oben an der Nordseeküste.
Ja.
Und hat sich da eine Mühle angeschafft und das haben wir so eingerichtet mit Matratzen und umgekippten Tischen so als Aufnahmeraum. Mit waren dann die Gitarristen Werner Lemmert, Klaus Weiland, dann die, sehr viele Iren, die Furies und so weiter.
War das dann noch alles
die Furies,
im Kern 2-Spur damals oder wie?
Das war nur 2-Spur, ja. Also die erste 8-Spur-Aufnahme, die kam viel, viel später, als es die erste 4-Spur gab, habe ich natürlich gehabt. Und dann kam dann die 8-Spur und mit der 2-Spur habe ich mich da aber so eingeschossen, habe mir Nagra 4 gehabt als Aufnahmegerät. Mhm. Cool. War da sehr verliebt drin in dieses Ding und habe dann auch für den NDR, da gab es ein Sonntagskonzert einmal am Sonntag eben und bekam die Aufträge dann bestimmte Künstler aufzunehmen. Das waren ganz tolle Sachen von John Baez bis und einmal, also das jedes Wochenende und ich fuhr dann also los ambulant mit der Nagra unterm Arm und ein paar Bändern und mein 7-Kanal-Pult und das Größte war dann war eine Jazz-Geschichte in Hamburg mit Benny Goodman.
Okay.
Benny Goodman hatte da sein Abschiedskonzert gegeben für Deutschland, so viel ich weiß, im Kongresszentrum, furchtbar viel besetzt. Mhm. Er hatte seine Band dort auf der Bühne und ich kam dann an und ja, Soundcheck gibt's nicht. Wir haben das draußen, die Bar ist geöffnet und so. Sollen wir sehen, wie ich da klarkomme. Und da habe ich da so nach die Mikrofone, die damals geliehen waren von MB, ich habe da keine, nicht so viel eigene gehabt, hat mich hinter die Bühne gesetzt mit meinem 7-Kanal-Pult und mit der Nagra und wusste klar, das kann nur in die Hose gehen.
Ja, eigentlich.
Und Benny kam dann auf die Bühne, kam also von bei mir vorbei und dann merkte, dass ich da am Zittern war und sagte, das wird alles gut. Und dann fing die Sache an und es ist eine meiner definitiv schönsten Aufnahmen geworden. Okay. Die kommt jetzt wieder heraus, wir werden sie nochmal neu veröffentlichen, weil es Urheberschwierigkeiten mal gab.
Ja.
Und das ist alles mit der 2-Spur und da wurde ich dann langsam sicherer, sage ich, also mir das schon gelingt, dann wird das andere wohl noch einigermaßen gehen.
Ja,
und dann kam also jede Menge Fokis, die also heute die es nicht mehr gibt, die unbekannt sind.
Ja.
Aber es ist eine riesenlange Liste. Und dann kam eine Mitteilung von dem Stadtjugendpfleger aus Nordheim. Dieses Haus wird hier abgerissen, willst du da nicht einziehen? Da haben wir die erste Hausbesetzung gemacht.
Das, wo wir jetzt hier sitzen?
Dieses Jahr. Da war schon die Abrissbirne dran, hat es aber nicht geschafft. Und dann hatten sie gedacht, das soll die Stadt abreißen, nicht der Besitzer vom City Center. Da sind wir hier eingezogen, wir hatten keinen Stromanschluss, kein Wasser, fast keine Fenster, keine Türen. Halbes Dach. Und die Leute haben also nur gestaunt, wir sind rein hier und haben vom Nachbarn Strom gekriegt und Wasser und so. Und dann haben wir langsam angefangen, das Studio aufzubauen mit einem pensionierten Maurer, ganz fleißiger Mensch. Und da war das Studio irgendwann fertig. Wir schliefen oben eigentlich auf Matratzen, wir haben auch keine Möbel gehabt und so. Und dann kam eines Tages nach langer, langer Zeit der Besitzer vom City, also der Pächter vom City Center, ein ganz honoriger Hamburger, sagt er, jetzt seid ihr hier drin, wir schmeißen auch nicht raus und das Ganze ist unter Denkmalschutz, ihr zahlt jetzt Miete. So, da haben wir 240 Euro Miete bezahlt und waren sehr froh darüber, aber jetzt standen natürlich größere Umbauten an, man müsste zur Bank gehen und versuchen einen Kredit zu kriegen, aber das Haus gehörte uns nicht. Aber dann kam ein nächster aus Hamburg, ein sehr netter Mensch, der uns aus irgendwelchen Gründen mochte und sagte, das Haus könnt ihr kaufen, geht zur Bank und holen wir etwas Geld, war nicht viel. Und da habe ich zur Bank gestürzt und dann haben wir das Haus gekauft, das war ungefähr, was weiß ich, 30 Jahren. Und dann haben wir angefangen, richtig umzubauen, aber alles in erster Linie mit Muskelkraft. und mit Hilfswilligen und so. Und zwischenzeitlich liefen die Aufnahmen und die waren relativ für die damalige Zeit erfolgreich. Die ganze Szene war dann viel irisch. Das war die ganz große Nummer.
War dieser erste Erfolg reproduzierbar? Also wenn man mit dem ersten Album direkt quasi so viele Stücke verkauft von, ist das...
Das kam nie wieder, muss ich sagen. Das ist
krass, ne? 115.000.
Das ließ sich dann anschließend etwas ruhiger an. Also es war auch gut, wir konnten ja nichts mehr machen, als das Zeug einzupacken, die Platten, das war ja was für LPs, und zur Post zu schleppen und so.
Ein paar Tage beschäftigt.
Dann habt ihr damals, ihr habt ja, also klar, dann auf Bänder aufgenommen, aber ihr habt damals ja noch keine Platten selber geschnitten?
Nein.
Da war ja noch ganz weit weg.
Später.
Ja.
Okay. Ja.
Und dann, klar, Vinyl gab es dann damals.
Soll wir nur Vinyl?
War nur Vinyl, oder?
Und Lackschnitt, ja.
Okay.
Das gab es aber, die Läden, die das machen.
Bist du da autodidaktisch an die Sache rangegangen oder hattest du eine Ausbildung als.
Nein, man kann sagen, es ist audiodidaktisch.
Oh, schön, ja.
Okay. Und da bin ich genauso rangegangen. Was kann man dazu sagen? Wir haben auch inzwischen sehr viele Studenten aus Detmold und so, wo die das echt studieren, schweres Studium.
Ja, ja.
Und musste dann häufig feststellen, die können zwar die Noten rückwärts lesen,
ja.
Ich kann keine, aber wenn die sagen, wenn man sagt, hier ist eine fünfköpfige Jazzkapelle, mischt das mal so nach Geschmack. Und dann merkte ich, wo die Grenzen sind. Also ich kam dann dahinter, dass es wohl nicht daran liegt, dass man schwarzen Gürtel und studiert haben muss, Doktor, Professor, sondern es kam darauf an, ob man fünf Kanäle zusammenkriegt irgendwie.
Ja, ja.
Und das hat sich auch so bewahrheitet. Dann ist mir auch später klar geworden, wir Deutschen neigen dazu, wenn man etwas studiert, dann kann man das. Das ist richtig, wenn ich Maschinenbau mache, dann muss ich schon wissen, dass das ein Kugellager ist. Aber wenn du Musik studierst oder du studierst Literatur, bildende Künste, dann nützt dir dein Doktor nichts.
Ja,
manchmal das Gegenteil.
Viel im Herzen.
Das kann vielleicht nicht schaden, aber es ist in keinem Fall nützlich. Du wirst nicht ein berühmter Maler des Mittelalters werden, nur weil du studiert hast.
Du kannst ja mal bei deinen Künstlern, müssen wir gleich ein paar nennen, weil das ja der Oberhammer wäre, alle schon hier. Definitiv. Ich meine, genau hier saßen aufgenommen. Ja. Aber da siehst du es ja auch, wahrscheinlich haben davon ganz, ganz wenige Band überhaupt studiert, zumindest mal von den Köpfen der Band. Also so die Singer-Songwriter-Szene ja gerade da eigentlich ja tendenziell. Johannes Wahler wahrscheinlich nicht Musik studiert, nehme ich mal an.
Nein. Und das war auch damals die Zeit, die sehr politisch war. Und das war gut zu der Zeit, dass es ein Gegengewicht gab und dass diese Lieder, die sind damals entstanden und passen hundertprozentig in die Zeit, heute vielleicht wieder. Aber jedenfalls, damals war das genau das, was die studentische Bewegung und viele andere in dieser Klasse hören wollten und nicht das Establishment.
Ja.
Da gab es auch andere Künste, nicht nur Ton und Musik, sondern auch andere, die genau das getan haben.
Aber da steckte schon so ein bisschen Rebellion dahinter, so ein Haus zu besetzen und zu sagen, okay, wir machen jetzt was anderes als im Mainstream damals, halt keine Schlager und Co., sondern wir engagieren uns vielleicht auch politisch mit der Musik oder sowas. Das war ja dann schon eine andere Richtung, als viele andere dann eingeschlagen haben.
So klassische Studentenbewegung im Prinzip damals. Ja.
Es fing harmlos an eigentlich so mit der Rückbesinnung auf deutsche Volkslieder. Elster Silberflug, Schwan, Fiedelmichl, und so weiter, die, sagen wir mal, die alten Sachen gut aufgefrischt haben.
Konstantin Wecker dann später.
Ja, so. Das war eine neuere Sache. Aber damals waren das die und noch ein paar andere, die strandeten allerdings, weil das Repertoire relativ begrenzt ist. Es war nicht wie eine lebende Musikszene, wie es in England gibt oder Irland. Da wird heute neue Sachen geschrieben, wie vor so 1000 Jahren oder so. Sondern das war damals, war das irgendwann mal begrenzt. Es ging also da nicht weiter. Und dann kam es die Zeit, wo dann diese Leute, diese Künstler selber Texte schrieben. Und das war natürlich sehr aufregend, was da getan wurde. Und nicht nur in Deutschland, eher weniger in Deutschland, aber sagen wir mal, die ganze angloamerikanische Szene, klar, die ganz Großen wie Bob Dylan, das war die Seite. Die Kleineren, das war zum Beispiel Eric Bogle, den ich sehr sehr stark mag, Australier.
Okay.
Und du hast ein Lied geschrieben, Waltzing mit Tilda.
Ja, okay, klar.
Und so.
Okay.
Und dann kam es dazu, dass ein Freund von mir die Idee hatte, dass man so eine Fusion machen müsste. Man müsste mal die Leute zusammenbringen, aus Irland, aus England, aus Deutschland. Und das hieß dann Folk Friends. Da haben wir also mindestens 2 oder 3 Produktionen gehabt, die also ganz wild zusammen aus den verschiedenen Ländern zusammengesetzt waren. Und das war eine unglaublich gute Mischung. Die Englisch sprechenden sangen eine deutsche Strophe und umgekehrt und so weiter. Und wir waren damals, wie soll man sagen, haben viele Leute nicht begriffen oder belächelt, was das für eine Ansammlung von Hippies war, die da, da gab es eine Kneipe in Nordheim, auf der einen Seite saßen die Iren, auf der anderen die Engländer. Und wenn die Nacht spät wurde, dann wurde es heftig.
Die Biergläser geflogen.
Ja, so wirklich war es.
Und wann ist das dann hier in diesen Räumlichkeiten, weißt du noch, wer der Erste war, der hier in diesem in den Räumlichkeiten Stockfish jetzt aufgenommen hat?
Ja, da war noch nicht der Keller noch nicht fertig, haben wir im Wohnzimmer Glaswolle die Wände, die furchtbar biegten dann. Ja. Das war Elster Silberflug.
Okay. Mhm.
Das wird keiner mehr kennen, aber das war also eine deutsche Revival, könnte man sagen, aber im guten Sinne.
Okay, ja.
Als ich angefangen habe bei euch, Firma Schmitz damals, der Nimbus war damals natürlich so Bowers & Wilkins, du bist reingekommen, gerade aus dem Laden, eine 802 D2 und da gab es eine CD bei dem Bowers damals dabei.
Die gelbe
Bowers & Wilkins CD. Also auf der CD gepresst war dieser gelbe Kevlar. Und das war eine von dir und natürlich, also die Songs, die da drauf waren, war so eine Compilation.
Ja.
Und No Sanctuary Here war natürlich
Chris
so.
Chris Jones.
Genau. Und wir müssen euch natürlich jetzt einmal kurz einspielen. Ein paar Tracks und natürlich auch No Sanctuary hier.
Ja.
Ein paar Namen zu nennen. Alan Taylor war hier, Katja Maria Werker, Sarah Kay.
Genau, ja. Also da hast
Hannes
du
Wader.
Hannes Wader. Da hast du natürlich schon so ein paar große genannt, aber du wirst mit Sicherheit das Ganze noch komplettieren können. In der beliebigen Länge mit Sicherheit.
Ja, die Liste ist
Nein, also ich muss sagen, ich bin von einer gesunden Vergesslichkeit beglückt. Also es waren ungefähr, ich habe nach 700 Produktionen aufgehört zu zählen, 700.
Wahnsinn.
Und jetzt dürfen es inzwischen vielleicht 1000 sein und so.
Unglaublich.
Und also ich kann mich so an viele Einzelheiten, müsste ich selber nachlesen nochmal. Es ist auch ein Stück Vergangenheit. Und es ist aber trotzdem erfreulich, dass es immer wieder neue Leute gibt, aber nicht so in der geballten Form, denn die Politik hat sich etwas geändert und wird sich wieder anders ändern, vermutlich. Aber es hatte alles, die Zeit war richtig für diese Art von Musik. Und mit Schlagern oder solche Geschichten, das wäre nicht weitergegangen, das ist klar.
Dann spielen wir euch jetzt mal ein paar Titel ein.
These are called for senses. The boss wanna know what's going on. So Joseph and Mary hit the road with Mary nigh on 9 months gone. And you know we're talking about a hell of a walk, and they had no place to stay. They tried the inns and the hotels, but the message was plain as day. You get no refuge, no respite, and no sanctuary here.
Busted frame on a myth and a legend. A pretty face too hard to mention now. A needy little lady took a gamble in Mayhem. Had to place a bet before the horse came in. And all your love turned into passion, it turned into passion. And all your love, yeah. Mm-mm. Get it somehow. We have to learn to hold ourselves together.
thinking, what have we done to the future? Well, thinking, what have we done to the future? And I say, wipe all your tears away. You can do love is no illusion. Rest down your worried head. You can do love is no illusion. Wipe all your tears away. You can do love is no illusion.
Ja. Was man hier jetzt direkt mitbekommen hat, ne, das war einfach gerade bei No Sanctuary unheimlich dynamisch, unheimlich kraftvoll, das ist nah am Mikrofon die Stimme aufgenommen. Das sind irgendwie so, so typisch für mich zumindest so, so Haken, die ich bei Produktion von Stockfish setzen kann. Wie ist es denn dazu gekommen? Also Peter hat eben schön gesagt, du kannst mit der CD eigentlich jede Anlage zum Klingen bringen. Ne? Ja. Das ist positiv, kann auch negativ sein, weil es einfach immer gut klingt. Aber wie ist es denn dazu gekommen, dass dieses Sounding, was man mit dir, mit euch, mit dem Studio letztlich in Verbindung bringt, dann auch auf so eine Platte zu bekommen?
Ja, also es war schon, lag in der Luft eigentlich, closer to the music, also näher heran.
Ja, genau.
Und das ist eigentlich das Geheimnis dahinter. Früher hatte man Aufnahmen in verdammt langer, großer Entfernung gemacht. Also Klavier dann, das war mehr was für die Bauakustik als für Musik. Und dann, je näher man mit Mikrofonen an ein Instrument geht, umso komplizierter wird es. Denn dann erfährt man, es gibt furchtbare Geräusche unter Umständen, wie bei Harfen oder ähnlichen Dingen. Und es gibt dann auch eben Frequenzgänge, die man so nicht gewohnt ist, die man aber ohne weiteres bearbeiten kann, dass es auch im Nahbereich dynamisch und ansprechend klingt. Man hört mehr, es ist wie eine gute Brille oder eine Lupe. Man kann näher herankommen. Und das war eigentlich die Grundidee. Und daran kann man arbeiten, dass man das also herausbekommt. Es sind viele Knöpfchen zu drehen.
Ja.
Und ich erzähle das nicht so gerne, weil es viele Puritaner unter den Hi-Fi-Leuten gibt, die denken, man könnte ein Mikrofon irgendwo weit weg in den Raum stellen, ein gutes, und es wird dann eine gute Aufnahme. Das ist nicht der Fall. Es ist also eine ziemlich harte Arbeit, viele Versuche notwendig und auch etwas Fantasie, ob das funktioniert oder nicht.
Ja.
Und das ist diesem Motto sind wir treu geblieben hier. Also alles das, was wir so machen, klingt relativ nah und nicht so weit entfernt.
Also es ist auch immer direkt, es ist vollmundig oft. Und ich finde auch, was euch so auszeichnet, ist eben genau das. Also eigentlich ist es ja andersrum schade, dass man dadurch merkt, dass wie viel Potenzial in Aufnahmen ist und wie toll auch so eine normale Bluetooth-Box quasi klingen kann, wenn es ganz vorne schon stimmt.
Ja.
Und das ist ja eigentlich etwas, was euch so auszeichnet. Ich finde auch gerade vielleicht, weil es closer to the music ist, aber alleine ein Gitarrenton auf einer akustischen Gitarre bei euch hat ja schon Charakter und ist größer, oft, also wirkt dichter irgendwie oder farbiger vielleicht.
Ja.
Das finde ich schon beeindruckend, dass das so eine Signatur ist, die sich eigentlich durch alles so durchzieht, was wir von euch kennen.
Ja, das ist interessant auch. Ich habe mal einen Remix gemacht für Erik Bogel, die ich aufgenommen habe für lange Zeit. Und da ist irgendwie eine Seite oder ein Titel verloren gegangen. Und ich hatte damals natürlich Analogpulte, die keinen Recall hatten. Man muss das alles wieder einstellen. Die Klangregelung, den Hall, den Dynamik und dieses mehr. Und ich habe das also dann für diesen Titel und was so Spaß macht, und auch für ein paar andere. Und als ich mir das Ganze dann angehört habe, klang das verdammt genauso wie 15 Jahre davor.
Okay.
Also es ist erstaunlich, dass ich nicht anders kann, augenscheinlich. Also da müsste ich mich irgendwie schon verbiegen.
Das muss ja gar nicht sein. Also das ist ja genau das, was wir ja haben wollen, gerade für uns in der Vorführung. Mit Inakustik zum Beispiel haben wir ja diese ganzen Medleys auf Vinyl oder auf SACD. Die legst du ein und dann, also kannst immer, gerade jetzt Neulinge bei Vinyl, ist ja jetzt die Renaissance wieder da, es kommen wieder viele Menschen, die sagen, ich möchte mir mal einen neuen Plattenspieler kaufen, was soll ich denn an Platte dazu anlegen, ne? Dann gibst du denen so eine Inakustikplatte mit und sagst, also egal, ne, ob dir die Musik gefällt oder nicht, aber es wird was dabei sein und es ist der absolute Referenzstatus, den du da hast auf deinem Plattenspieler plötzlich.
Auf dieser Inakustik The Voice, das ist diese grüne.
The Great Voices, ja.
Da ist auch von Manfred Mann's Earth Band auch ein Stück drauf, wo das Chris Thompson singt, also einsingt. Mhm. War Chris Thompson auch damals hier?
Nein.
Das wurde anders recordet dann.
Ja, das sind, okay. diese Compilations sind also aus verschiedenen okay. Studios und Zeitaltern. Oder mhm. Manche passen gut zusammen, bemerkenswerterweise.
Ja.
Also ich habe einige Kollegen in England, zwei, die so auf Augenhöhe mit mir die gleiche kleine dörfliche Philosophie betreiben, wie man das aufnimmt. Und natürlich gibt es da eine große Menge, was ich unverständlich finde, wenn ich zum Beispiel eine Aufnahme mache und ich weiß, ich müsste ein spezielles Mikrofon haben dafür, um das eine Zither oder irgendein gesellteres Instrument, aber ich habe es nicht. Wenn wir es dann versuchen zu borgen oder zu kaufen, und bei manchen Kollegen sieht man, haben wir nicht, wir nehmen einfach ein anderes. Mhm. Das erinnert mich so, wenn man heute ins Krankenhaus geht und der Operateur meint, ich habe das ein richtiges Kapell, aber ich habe eine Geflügelschere, eine stumpfe, die machen das damit, das geht genauso. Ihn, ja. Und also sagen wir mal, diese Nachlässigkeit im Equipment würde mir nicht liegen. Wie würde denn dann aufhören?
Aber das ist auch was so krass hier ist, wenn du reinkommst.
Genau, du kommst rein und denkst, wow.
Völlig absurd.
Unglaublich viel Equipment.
Wie viele verschiedene Mikrofone hier alleine sind, welche Anzahl. Und dann hast du vorhin auch erzählt, dass ihr, also von den ganzen Räumen müssen wir gleich nochmal erzählen, von den Lautsprechern, wie ihr das macht. Aber dass ihr auch zum größten Teil möglichst viel analog erstmal bleibt. Unruhig. Also auch Kompression etc. wird alles analog noch gemacht, bis es dann eben im Endeffekt gemixt ist. Das heißt, vorher schon, also beim Handwerk, Mikrofonauswahl, wie du sagst, Nahmikrofonie ist schon viel Zeit vergangen. Ne? Also das Rohmaterial muss erstmal so gut wie möglich sein wahrscheinlich, damit du es nachher weniger bearbeiten musst.
Das ist die eine Seite, das ist, sagen wir mal, die rein technische, die mich interessiert.
Ja.
Aber die andere Geschichte ist die künstlerische von den Künstlern selber, wie man mit denen umgeht. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach eines der größten Aufgaben, die man hat, dass man den Künstler richtig einschätzt. Was sollte man ihm sagen, was kann man von ihm verlangen, wo ist seine Grenze oder kann er noch mehr, von dem wir gar nichts wissen. Und das herauszubekommen, das ist eigentlich der Grundstock für ein Label. Ja. Nicht, dass man also sagt, wir nehmen jeden auf hier und wird schon einer vielleicht. Nein, das machen wir nicht. Und deshalb bewerben sich auch sehr viele Leute hier, auch also heute noch, wo man merkt, da ist nichts als Background. Die haben schon noch nie Bob Dylan gehört oder so ähnlich.
Ja.
Aber singen so ähnlich oder so. Ne?
Ja.
Das kann also passieren. Aber wichtig ist der Umgang mit den Künstlern, mit dem nötigen Respekt. Und das meine ich wörtlich. Und dann ging es natürlich auch darum, dann seinerzeit, dass man, was ist mit Geld? Das ist ja nicht auch ein Thema. Und ich weiß von vielen Labeln, die ihre Künstler sehr schlecht behandelt haben, Verträge vorgesetzt haben, die zweifelhaft waren. Meist 20 Seiten. Wir haben einen, glaube ich, sechszeiligen Vertrag bei Stockfisch.
Okay.
Und da steht im Prinzip nichts drin, außer dass der Künstler alles darf und wir dürfen aber auch alles oder so ähnlich.
Mhm.
Und bisher ist es nur ein einziges Mal passiert, da hat ein Musiker, ein guter, den ich sehr mag, eine Rechtsanwältin kennengelernt und lieben gelernt.
Okay.
Und die meinte, die musste unseren sechszeiligen Vertrag auseinandernehmen. Und das Ende vom Lied war, wir waren alle zerstritten zum Schluss und nichts ging mehr. Ganz schade.
Ich glaube, das ist etwas, das müsste man mal erklären nochmal da draußen, weil mir war das auch nur so in Teilen immer bewusst. Also das eine ist natürlich die Aufnahmesituation, das Studio, aber bei euch ist ja besonders, dass ihr auch ein Label seid. Also so ist ja gar nicht normal quasi, dass also viele Künstler gehen ja in ein Studio, rekorden und sind dann irgendwie oder gehen damit dann von mir aus zu irgendwelchen Labels und wollen da unter Vertrag genommen werden. Bei euch ist es ja so, das Label Stockfisch ist ja schon da.
Ja.
Ich finde
das auch richtig, denn also ein großes Label hat logischerweise ganz verschiedene Arten von Musik und befindet sich natürlich auch schon im hochverdienenden Bereich, da sind Popkünstler da und die viel Geld verdienen. Das tun haben wir nicht. Vielleicht ist es schade, dass wir nicht ganz große Namen aus Versehen oder aus Zufall bekommen hätten. Aber das ist nicht der Fall und ich bedauere das auch wirklich nicht. Und wir haben ja mal einen Grammy bekommen, eine Nominierung für eine Aufnahme, die wir in Peking gemacht haben. Von der damals größten Sängerin sind wir da eingeladen worden, mit einem riesengroßen Orchester, Hunderten und noch Leute und Chören und so weiter. Das war eine sehr interessante Produktion. Und da haben wir also festgestellt, dass man selbst in diesen für uns Fremdenkreisen eine ganze Menge dazu tun kann. Also wir haben also die Mikrofonierung so angesetzt, dass die leisen Instrumente weiter vorne waren, fast eben vorne von den Zuschauern theoretisch, und die Chöre dann eben versetzt waren. Aber das Schlimmste oder das Interessanteste war, das Thema hieß Liebeslieder, uralte Liebeslieder, 1000 Jahre alte Liebeslieder auf Chinesisch. Und damals gab es ja keine reine chinesische Sprache, es waren Dialekte und so. Und die Sängerin ist dann von vielen Leuten, die als Produzenten dabei saßen, laufend unterbrochen worden, dass das nicht richtig ausgesprochen war. Das hätte man vor 1000 Jahren anders gesagt. Und ich merkte schon, wie langsam aber sicher die ihr das nicht mehr weiter konnte. Ja. Und da bin ich dann hin und wusste dann nicht, dass ich da voll ins Fettnäpfchen treten kann. Ich habe gesagt, das Orchester muss ja jedes Mal wieder mit einsetzen. Das waren zwar junge Leute, aber wenn wir das 40 Mal machen, dann geht das nicht mehr. Sag ich, wir machen das jetzt, geht so nicht weiter, wir machen das im Playback. Das Orchester spielt das Stück fehlerlos durch, geht nach Hause, nach ein paar Stunden, wenn überhaupt. Und dann kommt die Sängerin. Da waren die so erstaunt, das gibt's gar nicht, das ist noch nie passiert und dass das überhaupt geht und das ist vielleicht gegen die Ehre der Sänger. Sag ich, wir müssen sich jetzt der Realität ins Auge schauen. Ja. Es wird nichts, Madame Sanssouci wird krank werden, wenn das so weitergeht. Sie wird nicht mehr singen können. Dann haben wir die auf die Bühne gestellt. Sie hat vermutlich noch nie Kopfhörer aufgehabt. Vielleicht mal. Da habe ich einen Strich mit einem Gaffertape gemacht. Bis dahin kann sie gehen. Und dann soll sie das singen. Und das wurde ein absoluter Kracher. Krass. Sie hat sich so wohl gefühlt, konnte wiederholen. Ja. Das Orchester war nicht mehr da. Wir waren alleine da. Druck. Und das war wunderschön. Und da haben wir das Ding für einen Grammy eingereicht. Und haben die Erstausscheidung, also die Grammy-Nomination, ist eigentlich mehr wert als der Grammy. Okay. Und zwar liegt das daran, man reicht die Musik ein ohne seinen Namen ohne den Namen der Künstler oder so ähnlich an unbekannte Kreise, die sich das zu Hause anhören. Yeah. Und dabei entsteht dann die Empfehlung. Das ist das, das ist das, das ist das. Okay. Gewinnen tut da anschließend dann aber ein Amerikaner. Ne? Und das war bei uns, ich weiß nicht, wie die heißen, so eine Schlager-Tante. Ich weiß es gar nicht, wie die hieß. Gut, also jedenfalls, wir waren in Los Angeles, also mein Einzug war in Los Angeles und hat sich das Ding um die Ohren wehen lassen und auf der Bühne und alles. Es war unglaublich teuer. Das ist ein reines Geschäft, der Grammy. Ja, und keiner weiß eben diesen Hintergrund, dass die Nominierung eigentlich der Grammy ist. Krass. Der Grammy selber ist abgekartetes Spiel.
Wahnsinn. Aber das, was du jetzt sagst, ist ja auch irgendwie, das haben wir ja erlebt, wenn wir hier ankommen, ne, dass es so herzlich ist.
Ja, ja, absolut.
Das finde ich cool. Mhm. Auch dein Sohn hat uns ja vorhin gezeigt, ne, wie man, müssen wir gleich noch drauf eingehen, wie die Bronzemutter quasi geschnitten wird, direkt hier mittlerweile hier. Das ist ja noch viel passiert übers Rekorden hinaus, mit dem Label und dem Produzieren von Platten. Aber diese Herzlichkeit, und das, glaube ich, ist ja auch oft ein Drahtseilakt, ne, mit Künstlern umzugehen, also einfach, weil man sich, also ich kenne es ja selber, wir haben ja vorhin auch was kurz eingespielt hier, einfach, was für ein Druck auf einem quasi lastet, den man sich selber macht, so und den wegzunehmen, gerade im Studio, wenn das Mikrofon da ist, wenn Kameras da sind oder so, das gibt es ja. Mhm. Das ist ja eine Kunst, ne?
Ja. Es gibt Künstler, da darf keiner zugegen sein. Ja. Auch meine Frau darf da nicht runterkommen, da wird die abgedunkelt, Kerze hingestellt. Und andere, die umarmen die ganze Welt, die können da rauslaufen und freuen sich und heben die Tassen. Ne? Ja. Das ist sehr unterschiedlich, muss man aber schnell begreifen, wenn es geht. Wenn man das verspielt, dieses Vertrauen oder die Einsicht, wie das gehen könnte, hat man Pech gehabt. Ja. Ne? Das nehmen die Leute einen wirklich übel. Und das ist mit Recht, finde ich auch.
Also ich glaube, das kannst du schlecht lernen. Ne? Das ist vielleicht so ein Ding, was du meinst im Studium auch. Also natürlich, Erfahrung hilft da viel. Aber das ist aber ja nichts, was du im Studium lernst.
Entweder bist du zwischenmenschlich nett oder nicht. So, entweder hast du diese Empathie und kannst dich auf einen anderen Menschen einlassen.
Ja.
Und gerade so ein Künstler ist ja durchaus manchmal ein bisschen schwieriger zu greifen. Ne? Und dann, klar, sicher, dann ist das, entscheidet das natürlich, ob sowas gelingt oder nicht an dem Tag. Ja.
Und was uns entgegenkommt, ist auch, denn die Künstler untereinander haben häufig auch ein kennen sich, sprechen miteinander. Mhm. Neuerdings halt eben digital. Und die sprechen natürlich über ihr Umfeld und auch über das Label, in dem sie gerade arbeiten. Mhm. Und das macht dann natürlich Freude zu hören, dass diese Empfehlung dann kommt. Nach der Mutter, da wirst du nicht betrogen, da nimmt man dich ernst und du wirst das Geld bekommen, was dir dabei zusteht. Der Vertrag ist durchsichtig und du kannst das alles kontrollieren und so weiter. Und das ist der Unterschied zu manchen ja, sehr kommerziell orientierten Labeln. Da macht es die Menge wahrscheinlich, wenn die dann 1000 Künstler haben. Vielleicht klappt das dann, ich weiß es nicht.
Wie, kurz mal zu dieser Aufnahmesituation, weil das natürlich super spannend ist. Wenn jetzt hier mehrere Künstler sind, wie macht ihr das in der Regel? Wir haben eingangs ja gesagt, jetzt zwei Spur, da war ja nicht viel mit Overdubben wahrscheinlich.
Also das ist Vergangenheit,
ja. So, das war ja dann so One-Take und dann wieder überspielen, wenn es nichts war. Und Overdub heißt dann in dem Zusammenhang jetzt einfach, dass man nochmal überspielen kann, mehrere Spuren nachher zusammenführen kann, eben jetzt digital mittlerweile. Wie ist die Regel, wenn jetzt, sagen wir mal, eine vierköpfige Band oder wie macht ihr zusammen, spielt alle zusammen ein oder versucht ihr das zu trennen?
Also wenn es eine Band ist, was relativ selten ist, zum Beispiel Renegry kommt jetzt wieder, das sind, glaube ich, 6 Leute inzwischen, da ist es natürlich total gut, wenn die zusammenspielen, wenn die im Halbkreis oder Kreis stehen. Mhm. Man baut die Mikrofone auf und da kann man nichts verbessern dran. Es ist einfach so, wie das kommt. Mhm. Manchmal kommt dann noch zum Schluss irgendwas, ein Instrument oben drauf, aber das ist nicht ausschlaggebend. Das ist die Band. Aber was wir normalerweise haben, das sind Einzelkämpfer, Singer-Songwriter. Mhm. Die sind ihr Leben lang auf die Bühne gesprungen mit einer Gitarre. Krass. Und haben versucht, ihre manchmal 3 Leute im Publikum zu begeistern. Und die wissen auch nicht, wie man etwas arrangiert, was dazu passen könnte.
Ja.
Das ist also eine Sache, die mir viel Spaß macht, zu hören, wie das die Basic-Tracks sind, also der Gesang und die Gitarre. Ja. Und dann zu sagen, ja, dazu passt also jetzt bei dieser etwas traurigen Stelle ein Psalter, lange gezogene Töne. Und da passt jetzt, da könnte ich mir vielleicht eine Harfe vorstellen und so weiter. Und dann fange ich damit an, die Musiker mir auszusuchen, die das können. Mhm. Da haben wir einen ganzen Pool davon.
Okay.
Und die kriegen das dann, die Basic-Tracks zugeschickt. Und ich frage natürlich, könnt ihr euch vorstellen, dass da der Psalter an der Stelle kommt? Mhm. Und dann sagen die in den meisten Fällen ja oder auch nein. Und dann kommen die dann ins Studio, wenn sie Zeit oder Möglichkeit haben. Muss natürlich ab und zu mal warten, wenn die aus dem Ausland kommen, dass ich die extra rüberhole, um einmal im Psalter zu spielen. Und dann entsteht also ein fertiges, meist finde ich, passendes Arrangement mit der Gefahr, nicht zu überarrangieren. Hm. Das ist eine Gefahr, das macht dann Spaß, aber es ist nicht zum Erfolg führend. Hm. Und der Musiker hört das dann zum ersten Mal, wenn es fertig ist. Ich mache keine Raff-Mixe.
Okay.
Ich stelle das Endergebnis, ich mir das vorstelle.
Okay.
Und das Interessante ist, bisher war zu 99,9% die Freude groß. Konnte sich gar nicht vorstellen, was man alles machen kann mit dieser Musik. Und nur ganz, ganz selten ist einer kommt, also pass auf, Akkordeon, das hasse ich. Ich weiß nicht, was ist auf den Kopf gefallen, aus dem Fenster vielleicht, ich weiß es nicht. Dann sage ich, okay, wenn wir keine Akkordeon, streichen wir das Ding, machen wir was anderes.
Ja.
Das gibt's. Also so geschmackliche Sachen, da gehe ich natürlich gerne drauf ein, aber die kommen nicht zum Tragen, wenn dieses Arrangement einfach funktioniert.
Mhm,
und das tut's.
Das heißt, es kann, also das ist ein richtiger Prozess, so ein Album.
Ja, die Musiker kommen normal, also ein Singer-Songwriter kommt und dann suche ich für ihn zum Beispiel einen zweiten Gitarristen oder einen Harfenisten dazu oder. Und die beiden haben schon vorher ihre Musik ausgetauscht, ist ja heute ganz einfach. Und die wissen, welche Titel es sind, in welcher Tonart, was da zu spielen ist, wo sind die Pausen, welches Tempo. Mhm. Und dann kommen die hier an, schon relativ gut vorbereitet, sitzen sich dann so wie wir hier gegenüber und daddeln den ersten Song und merken, ja, es ist gut, wir können aber noch eine Veränderung hier machen oder so. Und so geht das Ding Stück für Stück voran. Das ist hier die Platte, da sind dann irgendwo 10, 14 Lieder da. Mhm. Und die sind in erster Linie eben nur der Gesang und vielleicht erste oder zweite Gitarre oder vielleicht noch irgendetwas, wie viel Zeit da ist. Und dann fahren die nach Hause. Das ist meist höchstens eine Woche. Und dann fange ich an.
Okay.
Mit der Arrangementsarbeit, beziehungsweise noch Korrekturen zu machen oder auch dann eine Abstimmung mit dem Musiker zu sagen, wir haben zu viel, wir müssen den oder den anderen. Und da ist es dann auch gut, dass man verschiedene Geschmäcker hat, wie in unserer Firma. Wir sind jetzt 7 Leute, dass man sagen kann, was hältst du davon, kann man das wirklich machen? Und dann sagt er, nee, lass es die Finger, was anderes. Und das ist schön, dass man sich austauscht. Hm. Und das merkt auch der Musiker dann, dass er nicht allein gelassen wird. Dass er nicht einfach sagt, ich mache das und hinterher ist es falsch einfach. Das gibt's oder nicht gut.
Genau. Also ich würde sagen, hier haben wir jetzt einen schönen Abschluss für den ersten Teil gefunden. Das Ganze besteht nicht aus 2 Teilen.
Ihr kennt das da draußen
genau.
2 Teile.
Der zweite Teil.
Wir haben dann immer 2 Songs pro Person.
Genau, wir haben 2 Songs. Aber der zweite Teil, da beschäftigen wir uns einfach um die ganze Technik, die hier im Hintergrund und natürlich letztlich auch für das ganze Processing erfolgen muss.
Und mit was gemastert wird, welche Speaker
benutzt. Ja. ganz spannend.
Ja.
Möchtest du anfangen mit dem
Lied? Nee, die Fragen sind mir lieber.
Nee, wir brauchen jetzt einen Song. Dann fange ich mal an.
Fang du mit dem
Song? Ja, fange ich mal an. Bei mir wird es diesmal ein bisschen poppiger. Benson Boone, Beautiful Things in der Akustikversion. Habe ich im Urlaub mit Blick auf die Alpen, ich war gerade im Urlaub in Tirol gewesen, da lief der im Hintergrund, da sehe ich den, der ist cool, der hat schön Dynamik, die rauchige Stimme dabei. Bin ja jetzt nicht eher so der poppige Song-Hörer, aber das hat mir gut gefallen, deswegen habe ich gedacht,
Ich habe die Tage nochmal Reinhard May aufgelegt, eine ganz alte Platte von meinem Vater, Annabelle, weil der so lustig ist.
Und super gedacht, Song.
Okay, der wäre was. Vor allen Dingen natürlich, weil ich ja gehört habe, dass Reinhard May schon mal hier war.
Ja.
Genau. Dein Lied?
Ja, also ich schwärme für Ewan Carruthers. Das ist ein, er lebt in Amerika, ist ein Engländer. Okay. Gibt es leider nicht mehr. Und das war der Geheimtipp für alle Singer-Songwriter. Die haben mir den lange vorenthalten, was ich denen heute noch nicht verzeihen kann. mal zu sagen, pass auf, da gibt es einen, der ist Ewan Carruthers, der macht wahnsinnige Lieder. Aber irgendwann habe ich das dann mitbekommen und leider nur 2 Platten von ihm machen können.
Nein.
Er hätte wahrscheinlich 50 machen können, so ein Repertoire hatte er gehabt oder hätte er gehabt. Und die Thematik ist so ein universeller Liedermacher. Er kann also von ein Liebeslied, ein chinesisches, oder er kann den Untergang des Zarenreiches oder in dem Falle, was ich besonders gern mag, eine sehr mysteriöse Handlung in einem Lied, das heißt Rubinstein Remembers.
Okay.
Und es ist eine Geschichte über einen jüdischen Schneider, und die endet, man muss es gehört haben, da möchte ich nichts vorwegnehmen. Ja. Und das war auch das erste Mal, dass ich es vom Schluss nicht begriffen hatte, wie der Ablauf eigentlich war, was ist da passiert. Und ich habe ihn gefragt, was ist eigentlich mit dem Rubinstein zum Schluss passiert?
Ja.
Warum hat er überlebt zum Beispiel? Darum sagt er, das musst du selber herausfinden, ich sag's dir nicht.
Krass.
Und das war toll. Okay.
Also Interpretationsspielraum.
Ja,
Kunst.
Es ist heute noch offen, dieses Thema. Okay. Ich könnte mir keinen Menschen vorstellen, der definitiv sagen kann, pass auf, das war so und so. Das steckt dahinter.
Stark, sehr schön. Vielen Dank für das wirklich kurzweilige Gespräch, den ersten Teil. Und ich würde sagen, bleibt gespannt für den zweiten.
Und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Tschüss. Ciao.
Mach's gut.